Mittwoch, der 18. Januar 2023. Willkommen zur 59. Folge der Foreign Times und zur ersten im Jahr 2023. Alexander Clarkson, ich grüße dich.
Hi, wie geht's?
Alex, schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns ja hier eine kleine Auszeit gegönnt oder gönnen müssen. Zumindest in Sachen Russland, Ukraine wollten wir ja auch mal erstmal gucken, wie sich das jetzt so auslässt. Und jetzt haben wir wieder so ein Thema, was vielleicht in der Öffentlichkeit steht, aber nicht so diskutiert wird, wie es sollte, zumindest in Bezug auf Deutschland. Aber bevor wir dazu kommen, Alex, wer bist du und was machst du?
Hi, mein Name ist Alex Clarkson. Ich bin Lecturer, sprich Dozent für European und International Studies. Und mein Fokus ist zum Teil auf Deutschland, auf Diaspora und in Deutschland. Das ist die Hälfte meiner Arbeit, ist Diaspora, Einwanderung, Migrationspolitik in der EU und Deutschland. Die andere Hälfte ist eben die Militarisierung der europäischen, gerade der EU-Grenzsysteme und wie das die EU und unterschiedlichen EU-Staaten in Konflikte reinzieht oder wo sie durch solche Prozesse auch in Kriege mitmachen müssen oder wollen oder reingezogen werden.
Wir wollen heute mal wieder einen Blick in die Ukraine werfen und auf den Kriegsverlauf. Sicher auch, weil uns eine veränderte Lage droht oder eigentlich auch schon da ist eine neue Lage. Alex, man hatte im Herbst 2022, das ist ja jetzt schon ein paar Monate her, vor allem in Deutschland irgendwie so den Eindruck, läuft ja ganz gut für die Ukraine, haben wir ja genug getan, die haben da das Land zurückerobert, ja, die Russen rennen weg. Also fliehen teilweise panikartig und eigentlich haben wir ja jetzt alles richtig gemacht und ja, die Russen, die kriegen ja nicht mal ihre Leute da ausgebildet. Läuft schon. Und wenn wir jetzt heute drauf gucken, war jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die treffendste Wahrnehmung. Ne?
Naja, ich meine, das ist zum Beispiel auch sehr interessant, inwieweit so Institutionen oder Kommunikationsmittel wie soziale Medien oder wie auch in den traditionellen Medien Krieg und Konflikt dargestellt wird, wie das so eine verzerrte Wahrnehmung von Konflikt aufbaut. Wenn man sich jetzt weiter zurückerinnert, im Sommer gab es so eine ähnliche Phase wie jetzt. Ne? Es gab im Sommer gab es so eine längere Phase, wo nicht viel passiert ist, wo die Russen zu dem Zeitpunkt ihre Artillerieübermacht nutzen konnten, um in Severodonetsk und Lysychansk, das sind so Städte, die in der Nähe von Bachmut sind, so in diesen östlichen Oblastenregionen von Luhansk und so nördlich von Donetsk, wo sie da Fortschritte gemacht haben. Und sie haben dann auch von einer Stadt, die später von den Ukrainern wiedererobert wurde, von Izium, nach Süden in der Region auch Druck aufgebaut. Und da gab es ähnliche so Angstphasen in westlichen, gerade in deutschen Diskursen. Da wurde von so einer Pattsituation gesprochen. Da wurde von gewissen Seiten in Deutschland wurde viel gesprochen über, ja, jetzt die Ukraine werden da keine Erfolge erleben. Ja, jetzt müssen wir zu Verhandlungen überlaufen. Es wurde immer von den endlosen russischen Horden und Ressourcen gesprochen. Und was oft nicht verstanden wird, ist, im Krieg ist nicht eine permanente Bewegung. Um einen Feldzug erfolgreich durchzuführen, muss gerade ein Staat, der wie Ukraine, die weniger Ressourcen hat als Russland, sie ganz vorsichtig aufbauen, die Logistiklinien aufbauen, Planung durchführen. Das so geht eine professionelle Armee um. Es ist nicht dauernd Attacke, 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 wie die Russen jetzt gerade in Soledar und Bachmut vorführen. Ist eine diese konstante Angriffswellen ohne weitere Aufbau und Vorbereitung. Das führt zu wenig. Das führt zu einem Abnutzungskrieg. Und das heißt, im Sommer gab es diese Panik und plötzlich haben die Ukrainer dann im September, in Oktober und November diese riesen Fortschritte gemacht. Erst in Kharkiv Oblast, das ist eine riesen Region im Nordosten der Ukraine, um die Stadt Kharkiv, haben sie riesen Geländegewinne gehabt. Und dann in der Chersoner Region haben sie damit mindestens die Zukunft des ukrainischen Staates gesichert. Ob die Ukraine wieder ihre alten Grenzen von 2014 oder 1991 wieder erobern wird, das sind keine offizielle Grenzen von 2014, aber die Frontlinien oder die Grenzen von 1991 wieder erobern, ist es eine andere Frage. Aber es war existenziell um die Überleben des ukrainischen Staates, dass sie die Großstädte Cherson wieder erobern und Kharkiv völlig absichern konnten. Haben sie geschafft. Und das war ein Riesenfortschritt. Nur natürlich am Ende einer solchen Riesenoffensive muss das ukrainische Militär, die Gesellschaft, die Wirtschaft wieder durch eine Aufbauphase durchkommen. Ne, die müssen wieder ihre Frontlinien nach vorne bringen, ihre Truppen nach vorne bringen, wieder diese ganze benutzten Munition ersetzen. Es wird Gerät gestört, zerstört, es werden gibt's Verluste da auch im Feld, gar auch in einem siegreichen Feldzug. Das heißt, es gibt so eine soziale Medienerwartung, ne, dass jede Woche gibt es was Neues, jede Woche in einem Konflikt gibt es einen Sieg, jede Woche gibt es große Neuigkeiten. In den meisten Kriegen, historisch gesehen, gab es immer sehr, sehr lange Phasen, wo nichts viel passiert. Und wo zum Beispiel die Medien oder die Bevölkerung sich auf eine Schlacht fixiert, das womöglich nicht besonders wichtig ist für den weiteren Kriegsverlauf, aber das ist gerade der Platz im Krieg, wo etwas passiert. Ein letzter Punkt, es ist auch ein Zeichen auf, wie problematisch oft Geschichte unterrichtet wird in den Schulen oder in den Universitäten. Wenn man die Geschichte des Zweiten Weltkriegs lernt, zum Beispiel in der Schule, geht man von, von Blitzkrieg, Polenfeldzug zu Blitzkrieg über Frankreich, dann gibt es die Eroberung Barbarossa und dann gibt es Stalingrad. Und dann Kurs geht wirklich alles schief und alle meinen, oh, huch, da sind die Alliierten, die tauchen in Italien und dann in Frankreich auf und dann hat Deutschland verloren. Ich meine, da gibt es eine völlig, was geht verloren geht, ist dieses Gefühl für das Temporale. Das waren 6 Jahre, dieser Krieg. Da gab es sehr, sehr lange Zeitpunkte, wo wenig in den Fronten sich bewegt hat. Und es gibt ein fehlendes Verständnis für, gerade weil politische Eliten und Medieneliten, ich hasse dieses Wort Elite, aber ich werde es benutzen, weil das so ein Kurzbegriff ist, aber gerade weil politische und Medieneliten, Journalisten, die wirklich Ukraine-Erfahrung haben, verstehen das und versuchen das zu vermitteln. Leute wie Christopher Miller zum Beispiel und auch God Help Me Ronsheimer. Aber es gibt andere Menschen, es wird viel Kritik an ihm ausgeübt und mein Gott, manchmal kann der Mann auch, aber er ist ein solider Feldjournalist. Er macht gute Arbeit in dem Kontext. In diesem Kontext ist es eben schon wichtig, als Politiker Geduld zu vermitteln und zu sagen, das kann nicht dauernd gehen. Nur man merkt diese fehlende Erfahrung, gerade in der deutschen politischen Elite, diese Unfähigkeit mit den Realitäten des Krieges umzugehen.
Ja, es ist ja schon etwas passiert. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sich da wenig bewegt hat nach den Geländegewinnen, sondern Putin hat ja die Strategie geändert und quasi ukraineweit begonnen, Infrastruktur ganz gezielt, manchmal auch ganz gezielt Privatgebäude, zivile Menschen zu bombardieren. Und Terror zu sehen, also so eine Mischung aus, ich mach's euch kalt, ich mach's euch nass, ich mach's euch ungemütlich und obendrauf, völlig erratisch, wird auch die Bevölkerung ins Ziel genommen. Also da ist ja schon auch so eine Art Reaktion auf die Geländegewinne dann gewesen, die den Krieg schon auch verändert haben.
Ja, und ich glaube, das ist natürlich auch eine Problematik aber das kommt zurück zu dieser, zu meiner kritischer Sicht der Wahrnehmung und wie diese Konflikte vermittelt werden. Es war schon jeder, der über lange Zeit die Konflikte beobachtet hat, in dem die russische Armee und gerade die russische Staatselite, und da muss man schon trennen zwischen einer russischen Staatselite, einer russischen militärischen Kultur, ein erheblicher Teil der russischen Gesellschaft, das durchaus gewisse Blut- und Bodenideologien nachläuft, die durchaus eine sehr prämoderne Idee der Kriegsführung haben, die man durchaus an den Freikorps oder den Faschisten der 20er und 30er Jahre zu vergleichen ist, die glauben, dass solange man deine Nation kämpft, bist du im Recht und damit ist es okay, jeden Regeln zu brechen, jede moralische Barriere durchzulaufen, weil der Sieg macht alles dann wieder recht und gut. Diese Mentalität, das ist bei weitem nicht die ganze russische Bevölkerung, es gibt erheblichen Teil der russischen Bevölkerung, die da nicht in diese Mentalität hängen, aber das sind gerade eben nicht die Milieus, die an der Macht sind. Erstens muss man realistisch sein über wer da jetzt an der Macht ist und das ist durchaus erhebliche Teile der Bevölkerung, durchaus diese Ideologie, durchaus mindestens offen für diese Ideologie sind. Das ist zweitens damit, dass die Militär und Staat eine gewisse Art der Kriegsführung der Bestrafung nachführen. Das heißt, wenn die Ukraine etwas gewinnt und Gelände gewinnt, dann gibt es durchaus einfach diese Mentalität innerhalb der russischen Staatsführung, die ganz offen ausgesprochen wird, auch innerhalb des Militärs. Damit muss man einfach wieder die russische Stärke, das ist ein Zeichen der Schwäche, wenn Russland schwach aussieht, ist das nicht nur eine Frage der Ukraine, da muss man Stärke zeigen und Stärke zu zeigen, ist einfach die Bevölkerung zu bestrafen und den Staat zu bestrafen, die Russland unter Druck gesetzt hat. Dass diese Strikes einfach gegenüber einem Staat wie Ukraine mit 44 Millionen Leute, mit einer erheblichen Infrastruktur, trotz diesen ganzen Bombardierungen und mit einfach die technologischen Fähigkeiten und finanziellen Fähigkeiten und mit der Unterstützung des Westens, dass diese Bombardierung der Infrastruktur nicht wirklich zu einem Erfolg führen würde, war auch vorauszusehen, aber beides war vorauszusehen. Es war vorauszusehen, dass die Russen in diesen Pattern fallen würden. Aber das Dritte ist, und das glaube ich, was wirklich wichtig ist, ist, es ist problematisch, wie dieser Krieg, gerade als die Ukrainer diese Erfolge gefeiert haben, erstmal im Frühling und dann wieder im Herbst, ein bisschen zu hurra, nicht hurra patriotisch ist, aber hurra medial dargestellt wurde. Als ob das alles eine große Kavalleriestracht war, wo die Ukrainer ganz mutig hineinlaufen, was ein bisschen ins Hintertreffen geriet, war auch ein erfolgreicher Feldzug. Gerade in einer solchen Situation führt zu massive Verluste, auch auf der ukrainischen Seite. Auch die erfolgreichen Feldzüge führten zu massiven Verlusten. Es sieht so aus, als ob das wahrscheinlich gewinnen können. Aber die Russen sind immer noch dazu fähig, immensen Schaden der Ukraine und den Westen zuzufügen. Und das werden sie auch tun, das russische Militär. Die haben ja noch die Ressourcen, für jeden Meter, die die Ukrainer erkämpfen müssen, einen riesen Blutzoll auf der ukrainischen Seite aufzuführen, gegenüber den Truppen an der Front und auch gegenüber der zivilen Bevölkerung, die dann immer wieder für jeden russischen Verlust, auch von der russischen Mentalität, von der russischen Staatsmentalität her, bestraft werden wird. Mhm. Und das heißt, es gibt einen fehlender Bezug zu einfach den Opfern. Und das heißt, man hat so eine ganz komische Gemütsänderung, gerade in der deutschen Berichterstattung, von massiver Optimismus zu massiver Pessimismus. Und was fehlt, ist ein bisschen Realismus, wo man irgendwo dazwischen landet und durchaus ein Gefühl dafür hat, dass die Russen jetzt zwar nicht im Vorteil sind, wenn es um die Frage geht, um das Überleben des ukrainischen Staates. Ich glaube, dieser Krieg ist schon gelaufen. Mit Kharkiv und Cherson ist dieser Krieg gewonnen. Aber jetzt kommt jetzt die genauso wichtige
Frage. Ja, und die Beendigung des Krieges. Ne?
Also ja, und die Beendigung des Krieges. Und Beendigung des Krieges, das ist ja auch eine Frage, die wirklich nicht durchdacht wird. Es ist durchaus möglich, dass auch die Russen vielleicht 2-3 Feldzüge noch verlieren, sich aber dann hinter Frontlinien verschanzen, wo die Ukrainer es viel, viel schwieriger haben. Es ist ja natürlich das Paradoxe, je kürzer die Frontlinien und kleiner das Territorium ist, das die Russen verteidigen müssen, desto leichter wird es womöglich sein, für die Russen diese Territorien zu verteidigen. Das ist das Paradoxe. Die sind immer noch überdehnt über sehr, sehr lange Frontlinien, wo die Ukrainer natürlich mehrere Möglichkeiten haben, da durchzustechen. Und dann die Ukrainer werden nicht aufhören, kinetisch zu kämpfen, sozusagen im vollen Feldzugsmodus zu kämpfen, bis mindestens Saporizhia und der Dnipro in völliger ukrainischer Kontrolle sind.
Es gibt da ja einen Ausweg, Alex. Ne?
Ja.
Und der wäre, dass die Ukrainer vermehrt innerhalb Russlands Angriffe fahren oder Dinge zerstören. Und da geht ja bei den Deutschen gleich die rote Linie hoch. Ne?
Das ist, worauf ich deuten würde. Das Risiko ist, ich glaube, der Krieg wird in diesem Modus, wie wir es jetzt kennen, so weitergehen, bis die Ukraine Saporizhia und den Dnipro, südlichen Cherson, wieder erobern. Das wird so weitergehen. Das wird, ich glaube, schon eventuell passieren. Nur, wenn plötzlich die Frontlinien verkürzt werden, die Russen vielleicht nur eine Linie zwischen Berdyansk und Bachmut und Kremina und Svatove verteidigen müssen, dann plötzlich sind die Zahlen für die Russen wieder im Lot. Das ist eine viel kürzere Frontlinie, das ist schon in mehreren Punkten schon sehr, da sind sie so tief verschanzt. Es ist durchaus möglich, dass die Ukrainer vielleicht die wichtigen Territorien wiederum, aber die Russen nicht in den Frieden gezwungen werden. Und dass man da eher faktisch in eine Situation landet, wo es weder Frieden noch Krieg ist. Und da dieser Szenario, den du gerade meintest, wo die Ukrainer dann aus Frust, um die Russen endlich aus ihrer Sicht zur Vernunft zu zwingen, Operationen ausweiten. Diese Operationen sind schon da. Es gibt schon ukrainische Spezialkräfte in Krim und Russland. Das läuft jetzt schon alles. Das verstehe ich auch nicht. Da gibt es diese Debatte in Deutschland, auch die Ukrainer dürfen nicht auf russisches Territorium, die Ukrainer sind schon da.
Ja gut, also darüber beschweren sich ja nicht mal die Russen selber, dass die Ukrainer das machen. Denen ist das ja völlig klar, dass die sich im Krieg befinden. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil was ich damit vor allen Dingen meinte, ist, dass man ja die russische Armee dann quasi zwingt, auch innerhalb Russlands ihre verschiedenen Stellungen zu beziehen und sich auszufächern, weil sie ja Angst haben müssen, dass die Ukrainer nach Russland reingehen.
Aber das ist der logische nächste Schritt. Die Ukrainer werden nie eine offene Offensive auf russisches Territorium durchführen. Aber was zum jetzigen Zeitpunkt abläuft auf russisches Territorium, sind kleine ukrainische Gruppen Spezialkräfte, Drohnenkrieg. Das sind oft Gruppen höchstens 4-5 Leute. Das ist alles bekannt. Da ist kein Mysterium drin. Das sind kleine Grüppchen, die da hier und da Sabotagearbeit machen oder Drohnen fahren oder Sachen ausspionieren. Und das ist natürlich auch eine Frage, die wir vielleicht später besprechen müssen. Dieser Krieg erzeugt immenser Druck, das auch destabilisierend und schon jetzt der destabilisierend sich auf Russland wirkt. Und wenn Russland chaotischer wird, gibt es da ist durchaus Möglichkeiten für die Ukrainer in größeren Verbänden verdeckt in Russland zu arbeiten. Das sind 20, 30, 40 Leute, die viel, viel tiefer im russischen Territorium sich bewegen. Und das ist natürlich so ein Risiko, wenn der nächste erfolgreiche Feldzug für die Ukrainer, auch wenn es erfolgreich ist, für den jetzt immens auch wieder mal Verluste, ein Blutzoll für die Ukrainer durchführen. Und dann, wenn sich die Frontlinie verkürzt im Osten und die Russen keinen wirklich katastrophalen Niederlage erleben. Ich meine, wenn dieser Krieg zu Ende gehen muss, müssen die Russen irgendwann mal auch eine katastrophale militärische Niederlage erleben. Sowas wie Tsushima. Ich will Stalingrad jetzt nicht zitieren, aber du weißt, was ich meine. So irgendetwas, wo wirklich ist, den Russland klar gemacht wird, dass wenn es so weitergeht, gibt es keine russische Armee mehr in ein funktionsfähiger Zukunft. Das ist durchaus vorstellbar.
Das kann ja eigentlich nur etwas auf der Krim sein. Ne?
Das kann Krim oder vielleicht die Rückkehr und Donetsk. Ich kann, wie wisst, weißt, das ist dann sind wir so im Bereich des Science-Fiction, über wie das ablaufen muss. Aber das Problem ist, ich kann mir eher eine Szenarios vorstellen, eher plausibel ist, die Ukrainer durchaus einen Riesenerfolg haben, durchaus diese die letzten Kernterritorien wieder erobern. Die Territorien, die die Ukrainer jetzt haben, schon sichern die Zukunft des ukrainischen Staates. Aber es gibt noch zwei Kernterritorien, Saporizhia und Ostkherson, die zum Kern der ukrainischen Gesellschaft gehören. Und die Ukrainer werden nicht aufhören. Dann sind die Russen aber nicht mehr überdehnt, dann haben sie viel, viel kleinere Frontlinien. Es ist leichter, die Krim zu verteidigen, ganz ehrlich gesagt, aus dieser halben Insellage. Und dann gibt es keinen Frieden, dann gibt es keinen Krieg, dann sind die Ukrainer gefrustet, die Russen bombardieren weiter, die russische Armee, Putin ist diesen Gedanken gefangen. Nächstes Mal gibt es dann plötzlich doch einen Erfolg, ne? Und er wird immer wieder versuchen, bis es völlig klar gemacht wird, dass die russische Armee nicht mehr funktionsfähig ist, wenn es so weitergeht. Aber dazu gehört wirklich eine katastrophale Niederlage und nicht so ein inkrementaler ukrainischer Sieg, das mehr Territorien einnimmt, aber wo die Russen dann immer noch sich zurückziehen können und sich irgendwo halten können.
Wahrscheinlicher ist es ja, dass es auf eine heiße Grenze dann hinausläuft, ne? Also selbst wenn man einen Friedensvertrag in irgendeiner Form hinbekommen sollte, was ich jetzt nicht für sehr wahrscheinlich halte aktuell, hätte man eine Grenze in Europa über die Ukraine, die quasi richtig geschützt werden müsste.
Ja.
Also auch darüber habe ich jetzt so gefühlt recht wenig bisher gelesen und gehört, wie man sich das eigentlich vorstellt. Weil ehrlich gesagt, so in den deutschen Debatten, die will ich vielleicht auch an der Stelle betonen, wirklich sehr stark differieren von denen im angelsächsischen Raum.
Oder im Italien. Und französischen Raum, ganz ehrlich gesagt.
Also
ja, alle andere. Es ist ein sehr deutsches Phänomen.
Okay, gut, dann lassen wir es. Es ist ein sehr deutsches Phänomen. Aber da macht man sich wesentlich weniger Illusionen, was diese Nachkriegszeit betrifft. In Deutschland hängt man doch sehr dieser Idee nach, ja, dann gibt es einen Frieden. Ja, und dann ist Frieden, dann ist quasi alles wie vorher. Aber
ja,
genau das ist extrem unwahrscheinlich, oder?
Aber das ist für mich mein Kernkritikpunkt. Auch an angelsächsische, komischerweise sind die Debatten in Frankreich im italienischen Raum komischerweise am zynischsten und damit am realistischsten. Aber ich würde auch sagen, die Probleme über die Nachkriegszeit und eine fehlende Nachkriegsstrategie, da sind ähnliche Probleme im angelsächsischen Raum, aber die gehen in eine andere Richtung. Das Problem im deutschen Raum ist, dass oft kriegt man das Gefühl, diese Idee, die Ukraine werden gewinnen. Hoffentlich mindestens, wir werden die Ukraine hundertprozentig unterstützen, bis jetzt mindestens die Frontlinien von 2014 erreichen. Und dann gibt es oft dann so ein Gewinsel über Krim und dann
Donetsk.
Ja, und das ist echt, und das ist, wo ich Angst habe vor diesem Szenario, wo die Ukrainer dann schon das eigentlich dahin so in der Nähe davon kommen, von der ganzen Linie von 2014, und dann merken alle, oh, Krieg ist immer noch nicht zu Ende, die Russen hören nicht auf. Ne, und dann hat man eben diese heiße Grenze, wo vielleicht nicht in jedem Jahr oder jeden Monat gekämpft wird, aber wo es einfach permanent instabil ist. Was durchaus Russland langsam destabilisiert an sich auch. Das wird auch passieren, wenn es so weitergeht. Damit gibt es in Deutschland keine Nachkriegsdebatte. Und das ist, obwohl es aus anderen Gründen in dieser Richtung tendiert, da landet man fast denselben Punkt als bei der britischen oder amerikanischen Debatten und auch zum Teil den französischen Debatten, wo die Fehler laufen. Es gibt keine Russland-Strategie für die Nachkriegszeit. Es gibt eine klare Ukraine-Strategie. Ob die Ukraine dann eventuell voller EU-Mitglied wird, das ist natürlich die andere Frage. Aber okay, es ist schon jetzt de facto integriert im europäischen Binnenmarkt. Es ist de facto Norwegen. Ich meine, wenn man die ganzen Notfallentscheidungen sieht vom Februar und jetzt, es ist noch zwei Schritte und Ukraine ist de facto im selben Status wie Norwegen. Es ist Teil von Team West. Es gibt jetzt auch Wiederaufbaustrategien. Ich meine, einer der großen, interessanteren Wendungen der letzten Jahre war, dass zwischen 1991 und 2013 gab es eine westliche Russland-Strategie, aber keine Ukraine-Strategie. Jetzt gibt es eine Ukraine-Strategie, die ich unterstütze und die, ich denke, durchaus sehr gut durchdacht ist. Und es gibt jetzt viele Kontakte auf jeder Ebene mit der ukrainischen Gesellschaft. Ich glaube, die meisten westlichen Diplomaten wissen genau, mit wem sie es zu tun haben. Das entwickelt sich. Und auch schon, und da muss ich zugeben, wir sprachen von ukrainischen verdeckten Operationen in Russland. Das wird jetzt auch ein weiteres Problem. Das wird aber auch besprochen im Westen. Mindestens im angelsächsischen, französischen, italienischen Westen wissen alle Bescheid, dass die Ukrainer jetzt Spezialkräfte und Geheimdienste haben, die wirklich auf einem Niveau sind von Israel, wenn es um die Einstellung geht gegenüber dem Feind, wie man damit umgeht. Das kann durchaus positiv im Kriegsfall sein. Ist aber höchst problematisch, wenn die ukrainische Einstellung ist, dass die Ukraine kann nur sicher sein, wenn Russland zerstört ist. Das wird besprochen und es wird problematisiert. Aber es gibt keine Russland-Strategie. Wir haben keine klare Idee, wo wir Russland haben wollen in der Nachkriegszeit, was für ein Russland wir haben wollen in der Nachkriegszeit.
Aber wir wollen ja auch nicht gewinnen, Alex, ne? Also aus Deutschland heraus will man nicht gewinnen, deswegen muss man auch nicht wissen, wo, was von Russland man dann haben will.
Aber ich meine, das ist doch das Paradoxe. Ich meine, die Deutschen tun, und die werden eventuell auch die Leopardpanzer liefern, dass da wird die SPD weiter sich winden und eventuell taucht der Pistorius auf und alles ist gut. Aber der deutsche Staat ist Teil und es macht auch vieles Wichtiges und Gutes, Teil einer westlichen Strategie, die eigentlich zum Sieg der Ukraine hinläuft. Man kann doch keinen Krieg führen und kein Land unterstützen in einen Krieg und alles tun, um diesen Land, und eigentlich alles, aber vieles tun, um diesen Land deren Sieg zu ermöglichen, ohne darüber nachzudenken, was passiert, nachdem dieser Sieg durchgeführt ist gegenüber diesem Gegner, der auch der strategische Gegner Deutschlands und des Westens ist, ist der russische Staat. Nicht das russische Volk, ist der russische Staat. Das muss man immer natürlich differenzieren. Und wir haben keine Nachkriegsstrategie für ein unstabiles Russland.
Ich würde eine Sache einwerfen. Also normalerweise würde man ja sagen, ja gut, die werden das schon haben, aber sie werden es natürlich nicht kommunizieren. Aber so die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass dieses, na, die werden da schon was haben, tatsächlich real nie da ist. Wenn
ich würde eher sagen, und das ist, was mich nervös macht, und ich glaube nicht nur mich, viele Kollegen, ist auf zum Beispiel auf der deutschen Seite. Auf der deutschen Seite gibt es diese Vorstellung, weißt du, jetzt ist es der böse Putin. Wenn der böse Putin weg ist, wenn er stirbt oder stürzt oder wenn er einsieht, dass er Fehler gemacht hat und zur Vernunft kommt, dann hört der Krieg auf, weil die Russen dann merken, wir verlieren. Und vielleicht gibt es ja irgendwann auch diese katastrophale Niederlage, die Russland braucht, um wirklich zu erkennen, dass diese Politik langfristig Russland auch selber destabilisieren wird. Es wäre besser für Russland, wenn sie jetzt eine katastrophale Niederlage legen, um zu merken, anstatt so lange, über lange Zeit langsam wirklich in eine instabile Lage zu kommen. Und ich meine ja den russischen Staat. Aber die deutsche Vorstellung ist, dann ist alles gut, ne? Und dann gibt es vernünftige Leute wieder in Moskau, mit denen wir verhandeln können. Und die werden dann irgendwann, können wir dann, wie wir Deutsche mit den Franzosen, ne? Gibt es irgendwann Versöhnung. Und dann sind alle Europäer und bla. Aber das Problem auch von der angelsächsische Seite ist fast das Umgekehrte, aber es ist auch Fantasy-Thinking. Die angloamerikanische Debatte wird langsam von einem Diskurs übernommen, überwältigt, die man so Decolonize Russia spricht. Und das ist faktisch die Idee, dass eigentlich gab es nie sowas wie Russland. Russland ist ein faker Staat, das ist eine fake Identität, das ist eine Fantasie-Identität. Die Ukraine ist, das ist fast eine Umkehrung der alten Diskurse gegen die Ukraine. Das wird jetzt richtig das gegenüber Russland, ne? Die Russland ist ein Imperium und eigentlich muss es zusammenbrechen. Und dann gibt es wieder Frieden in Eurasien, wenn Moskau keine Macht hat über seine unterschiedlichen Provinzen und Regionen. Und dann können wir dann zusammenarbeiten, um ein neues Eurasien zu schaffen. Und langsam bewegen sich diese Diskurse vom Fringe, vom Rand und langsam ins Mainstream. Auch in Politik im Mainstream. Das ist aber auch völlig unrealistisch. Russland wird nicht nach einem verlorenen Krieg, ich glaube schon, das wird in Deutschland und das heißt, wird Russland höchst instabil sein und es wird durchaus intern zu Gewalt womöglich kommen. Bewaffnete Gewalt zwischen unterschiedlichen Fraktionen. Aber es wird nicht wie die Sowjetunion in klare Grenzen. Ich meine, die Sowjetunion hatte die Republiken. Die UdSSR bestand aus Republiken, die klare Grenzen hatten und Verwaltungen und regionale Eliten innerhalb der ukrainischen SSR. Gab es schon eine Staatselite, die durchaus lange geschielt hat über Autonomie und sowas, auch innerhalb der Kommunistischen Partei oder Ukraine. Es gibt nicht solche klare Grenzen, in denen Russland zerfallen wird. Das heißt,
nein, es gibt ja nur Russlands atmende Grenzen. Ne?
Es gibt keine deutsche Russlandstrategie für nach dem Krieg. Und diese Russlandstrategie über Decolonize Russia hat nichts mit den machtpolitischen Realitäten Russlands zu tun. Es ist ein Fantasiegebilde. Also, ja, die Russen brechen zusammen und dann gehen sie wie die Mongolen weg. Dann verschwinden sie wieder. Das wird auch nicht passieren. Sorry, Leute.
Nee, doch. Es könnte ja sogar passieren, dass dann jemand kommt, der noch viel intensiver an diesen Krieg glaubt. Ne? Also das würde ich jetzt nicht ausschließen bei der aktuellen
Es gibt ganze Machtstrukturen, die sich seit 2013 ausgebildet haben. Prigozhin ist so eine Figur, aber nicht der einzige. Nehmen wir Prigozhin, das ist der Chef von Wagner. Das ist jemand, ich vergleiche ihn mit Wallenstein. Ne, ich fand das ein ziemlich guter Vergleich, weil Wallenstein wird oft in der deutschen Historiografie missverstanden. Wallenstein war eigentlich eine Figur, der ein bisschen außerhalb des Establishments war, aber er war auch selber Adliger und er wollte ins Establishment rein. Er wollte nicht den Kaiser stürzen oder eine Revolution durchführen. Nee, er wollte sich einfach eine eigene Machtstruktur aufzubauen, sodass er zur Spitze des Establishments hochkommen kann. Und das ist eben Prigozhin. Prigozhin will nicht Putin stürzen, aber er ist so ein Ex-Gangster, der sich viel Geld gemacht hat, viele Kontakte aufgebaut hat im Militär und seine unterschiedlichen Kontakte geballt hat, um diesen Söldnertruppe, die eigentlich keine Söldnertruppe ist, ist mehr und mehr verwoben mit den regulären Sicherheitsstrukturen, ist gleich manchmal in manchen Fällen mehr die iranische revolutionäre Garde an als eine klassische Söldnertruppe. Und jetzt will er dann übernehmen. Aber Prigozhins ganze Macht ist auf endlosen Krieg aufgebaut. Wenn die Kriege aufhören und Russland ein stabiles Verhältnis hat mit seinen Nachbarn, gibt es kein Geld und keine Arbeit mehr für seine Machtstruktur. Da gibt's, ist genau wie die iranische Revolutionsgarde. Wenn Iran eigentlich stabile Verhältnisse hätte mit seinen Nachbarn, hätte die iranische Revolutionsgarde viel weniger zu tun, viel weniger Anspruch auf Geld und Macht und Schmuggelerlöse und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt eine ganze Truppe von Leuten in Russland, die jetzt durch diese Kriege zu Macht und Geld gekommen sind. Und das ist auch schwer in Deutschland zu vermitteln, dass es durchaus Menschen in einen Krieg gibt, die Interesse im endlosen Konflikt haben. Prigozhin ist nicht der Einzigste. Und ich meine, da muss man sich vorstellen, okay, stellen wir mal vor, die Russen verlieren und es bricht der russische Staat zusammen. Typ wie Prigozhin verschwindet nicht. Nee, er wird einfach seine bewaffnete Möglichkeit benutzen, um so weit wie möglich seine eigene Machtstruktur zu erhalten. Er will nicht irgendwie König von Sibirien sein oder Erzherzog von Pskov. Er will Chef in Moskau sein. Jeder Teil der russischen Eliten will nicht, das ist nicht wie die Ukraine der 1991, als es eine ukrainische Elite gab, die sagte, schaust auf die UdSSR, wir haben unser eigenes Ding, unsere eigene staatliche Struktur. Der ukrainische Staat existierte bevor die Unabhängigkeit. Es existierte im ukrainischen SSR, hatte eine eigene Identität. Ich habe meine Zweifel, ob das sowas ähnliches in irgendeine russische Region oder autonome Republik oder ethnische Republik findet. Jede Elite, auch die nicht russischen Ethnien, die buryatische Elite oder die tuwanische Elite oder die Tataren, die wollen alle Chef in Moskau sein. Die wollen nicht Chef von Kasan sein.
Aber kommen wir mal zurück zum aktuellen Denken in Russland. Also wir haben ja Blut und Boden, haben wir schon angesprochen. Das ist aber auch kombiniert mit einer sehr starken Opferbereitschaft. Ne?
Ja.
Also natürlich rennt der Putin da jetzt nicht an die Front und opfert sich selber, sondern er ist ja quasi die Verkörperung des russischen Volkes und opfert dann in dem Sinne sein Volk, was ihm natürlich auch bei jeder einzelnen Mensch tut ihm da sehr weh. Aber das ist ja ein grundsätzliches Denken, das nicht dadurch durchbrochen wird, dass man mit ihm verhandelt, weil er ja erstmal an einen Punkt gebracht werden muss, an dem er erkennt, dass das Opfern nicht mehr die gangbare Art und Weise
ja.
ist. Und das hast du ja vorhin mit der Niederlage dann, der großen, in Anführungszeichen, Niederlage, die zeigt, dass da noch viel mehr auf dem Spiel steht, definiert.
Meine ich ja, meiner Meinung nach wäre es wahrscheinlich besser für Russland, wenn es ein klarer Verlust einzieht, wo die russische Armee dann sagt, nee, das geht nicht mehr. Wir haben jetzt zu viele Truppen und Soldaten in eine Schlacht verloren oder in einen Feldzug verloren. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Dass es zu dieser Erkenntnis kommt, wie in Teilen des französischen Militärs 1958-62. Ich meine, das ist das ganz Interessante mit. Und ich komme dazu, weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Vergleich. Einer der besten Vergleiche. Ich finde schon interessant, dass es die geschichtlichen Debatten in Deutschland oft um sich an vorbei an imperiale Geschichten der Nachbarländer, dass es kaum Kenntnisse gibt, die durchaus hilfreich wären, über eine solche Krise nachzudenken, über einen kolonialen Imperialkrieg. Aber es muss zu einem Punkt kommen, wo relativ ein kurzer Schock wie Tsushima kommt, wie die russische Verlust der russischen Flotte gegen Japan in 1904 oder einfach die katastrophalen Verluste, die französische Armee trotz Siege in die Schlacht Algiers erlebt hat, 1958 und so weiter und so fort. Es muss zu einem Punkt kommen, wo die Militärs selber sagen, so geht's nicht weiter und wenn wir so weitermachen, bricht alles zu Hause zusammen, weil wir nicht mehr die Macht haben und die Fähigkeit, die Stabilität innerhalb Russlands zu wahren. Und das kann man kann sehen, deswegen meinte ich ja, habe ich vorhin von Prigozhin und anderen gesprochen, man kann sehen, wie für jemand im regulären russischen Militär jemand wie Prigozhin eine Bedrohung ist. Weil das ist der alte militärische Establishment und jetzt gibt es diese neuen Leute, die hochkommen. Man muss einfach diese Stimmen bestärken, aber so dass sie zu diesem Punkt kommen, müssen sie wirklich knallhart verlieren. Katastrophal verlieren.
Ist da dieser Krieg überhaupt groß genug?
Ja, das ist eben die Frage, ne? Ich meine, inwieweit muss die Ukraine die Fähigkeit haben, wirklich auf allen Fronten zu schlagen? Aber es ist natürlich ein Reason Ask für die Ukraine, weil jeder von diesen Feldzügen werden dann große Verluste haben. Und zweiter Punkt ist, wenn es um die Opferbereitschaft der russischen Bevölkerung geht, da hast du völlig recht. Und das ist eben das ein Problem. Das ist ein Land von 100, ja sagen wir 130, weil der mit Zensus eine Überschätzung, 135 so konservativ gesagt. Das heißt, innerhalb dieser russischen Bevölkerung gibt es auch 10 Millionen von Menschen, die sowas ähnlich wie die putinische nationalistische Blut- und Boden-Ideologie ihre Identität darauf aufgebaut haben. Nicht nur ihre Identität, aber ihre gesellschaftliche Stellung. Wenn du Polizist bist oder aus einer Offiziersfamilie oder Teil des Beamtentums oder in ein privater Geschäftsmann oder Geschäftsfrau bist, dass das Militär oder diese neue Söldnertruppen an den Geldverdiensten verkaufst. Es gibt ganze Strukturen oder jemand, der loyal ist gegenüber der orthodoxen, russisch-orthodoxen Kirche. Es gibt auch ein liberales Ende der russisch-orthodoxen Kirche, aber das ist eine der ersten Sachen, die 2012, 2013 verhaftet wurden und ans Amtsrande der Gesellschaft gedrängt wurden. Und da muss man auch realistisch sein, dass ein großer Teil der Bevölkerung ist, dass diese Ideologie von Putin so mehr oder minder teilt. Wenn nicht in den Details, mindestens die Idee, dass es ja ein existenzieller Kampf geht, ist um die Existenz Russlands und des russischen Volkes. Und das natürlich untermauert wird, weil wenn Menschen in den USA oder England sagen, ja, decolonize Russia, break up the Russian Empire, da kann russischerseits sagen, oh, ne, die wollen uns auseinandernehmen. Auch wenn, sagen wir, auch wenn Pi mal Daumen sind das nur 23 Millionen Leute, ne, dann wird man innerhalb dieser Zahl immer noch mehrere hunderttausend Leute finden, die dazu bereit sind, sich zu opfern. Das ist genug, um so einen Krieg weiterzuführen, auf brutalste Art und Weise, wo man genug motivierte, es gibt viele unmotivierte Leute, die dann desertieren oder nicht besonders effektiv kämpfen, aber da werden sie genug motivierte Leute finden. Und der letzte Punkt ist, das ist nicht nur ein russisches Phänomen. Ich habe vorhin die Franzosen gemeint. Japan und jeder europäische Staat, der eingesehen hat, darunter auch Deutschland, dass diese imperiale, koloniale Gesellschaftsmodell nicht mehr zukunftsfähig ist und am Ende den eigenen Stand und Gesellschaft genauso schadet und am Ende destabilisiert als die Gesellschaft, die man eben kolonisiert. Jeder von diesen Staaten ist nur dazu gekommen, weil sie es verloren haben. Katastrophal. Die Franzosen sind nur aus Algerien rausgezogen, nicht weil sie de Gaulle oder andere plötzlich gemerkt haben, oh nee, Kolonialismus, Imperialismus ist schlecht. Guck mal, was die denn gemacht haben, nachdem sie aus Algerien rausgezogen sind. Da haben sie Françafrique gemacht. Und dann eine andere Form von Kolonialismus, Imperialismus in Westafrika. 70 Jahre waren noch weitergeleitet bis in den letzten paar Jahren. Aber die sind nur aus Algerien rausgekommen, weil sie anfingen zu verlieren. Und weil es anfing und weil diese Verluste langsam diesen französischen Militär so am Rand gedrängt haben, dass die anfingen direkt in der Politik in Paris zu intervenieren. Da war ein Putsch, wo die Fallschirmjäger Korsika übernommen haben, 58. Algiers, nicht nur Algiers, aber auch Korsika. Ne? Und kurz davor waren in Paris zu landen und dann wurde de Gaulle zum Präsidenten gemacht, um die zu besänftigen. Und dann musste er sie dann ein paar Jahre später dann brutal unterdrücken, weil daraus entstand eine Terrorismusbewegung. Portugal ist nur aus Mosambik und Angola ausgezogen. 1974, das ist nicht in der fernen Vergangenheit, 1974, weil sie anfingen zu verlieren, weil sie nicht mehr konnten. Und Portugal langsam zusammenbrach. Großbritannien ist aus Irland rausgegangen, weil es nicht mehr konnte. Es hat gerade den Ersten Weltkrieg gestemmt. Es hat erkannt, dass es einen endlosen Guerillakrieg in Irland erleben musste, dass das durchaus Riesenschaden zur britischen Gesellschaft durchführen können. Haben die Briten gesagt, okay, wir ziehen uns zurück zu Nordirland. Da haben wir mindestens Unterstützung der Bevölkerung. Und ihr könnt den Rest haben.
Aber gerade wenn wir über diese Opferbereitschaft und die dahinterstehende Ideologie sprechen, dann ist das ja tatsächlich etwas, was jetzt nicht dafür spricht, dass man das in einer absehbaren Zeit oder einem absehbaren Zeitraum erreichen kann, dass es dieses Einsehen gibt. Ne? Also wir können ja auch mal auf die US-amerikanischen Kriege denken. Das hat dann auch immer ein anderer Präsident machen müssen, die zu beenden.
Nehmen wir den amerikanischen Präsidenten in Vietnam. Die USA hat bis zur Tet-Offensive immer weitere Truppen reingeschickt, weil sie glaubten, wir müssen nur mehr und mehr eskalieren, mehr und mehr Truppen reingehen, mehr. Die Amerikaner nannten sie Vietcong töten, was natürlich ein rassistischer Begriff war. Und das wird so weitergehen. Und obwohl die Vietnamesen, Nordvietnamesen und NLF im Südvietnam die Tet-Offensive verloren haben, faktisch gesehen, es war militärisch gesehen eine Katastrophe, die Amerikaner haben so viele Verluste gelegt und der Krieg hat sich so tief in den südvietnamesischen Städten verlagert, dass es die Amerikaner zum Erkenntnis zwang, das geht nicht weiter. Und dann gab es diese ganzen Massenprotestenbewegungen in den USA, diese Destabilisierung der USA in den späten 60er Jahren, wo das auch eine wichtige Rolle spielte. Und natürlich musste dann der Nixon reinkommen, der natürlich der knallharte Rechte war, am Ende wie de Gaulle umgedreht hat und gesagt, okay, jetzt müssen wir aus Südvietnam raus, um die Amerikaner Macht und Stabilität und Großmachtsansprüche weiterzuhalten. De Gaulle war eigentlich Nixons politischer Held, auch in einem interessanten Nebenfakt. Ich glaube nicht, dass es so fließend in Russland passieren wird, aber guck mal Russland an. Ich meine, Russland hat am Ende den Krieg gegenüber Japan aufgegeben, nachdem sie Tsushima verloren haben, ihre Flotte verloren haben. Das ist eine katastrophale
Niederlage. Bis heute keinen Friedensvertrag.
Genau, die Kurilinseln, das steht immer noch offen. Es muss ein katastrophaler militärischer Schock an den Russen ausgeübt werden, um das Ganze zu Ende zu bringen. Und auch auf der anderen Seite, wenn dieser Krieg so weitergeht über Jahre an dieser östlichen Frontlinie sozusagen, dann werden die Ukrainer einfach, weil die Ukrainer werden auch merken, dass die Russen schwächeln. Die Russen werden über Zeit schwächeln, wirtschaftlich und gesellschaftlich gesehen. Und wenn das nicht schnell zu Ende geht, werden die Ukrainer einfach mehr und mehr in Russland intervenieren. Direkt. Das ist auch nicht gut. Das fände ich, meine, ich würde verstehen strategisch, warum die Ukrainer mehr und mehr Truppen und Agenten und Operationen auf russischen Boden abziehen werden. So ist Israel Stück für Stück in Libanon eingezogen und auch in den Entwicklungen in ihren Nachbarnstaaten. In den 60er und 70er Jahren auf ziemlich katastrophale Art und Weise. Und das heißt, es muss schon irgendwie schon ein Frieden kommen.
Also wir haben ja jetzt gesehen, dass, ich sag mal, die Westmächte jetzt doch verstärkt Material Richtung Ukraine schicken wollen. Ja, ob jetzt Deutschland irgendwann jetzt doch nochmal den Leo 2 schickt. Ist das denn jetzt auch im Sinne davon, dass man die Ukraine nicht mehr nur zur Verteidigung ermächtigen möchte, sondern auch zum Angriff ermächtigen möchte?
Ich glaube, das haben wir schon im Sommer. Ich meine, es war schon klar.
Ja, aber jetzt wird ja dann nochmal was ganz anderes geliefert, ne?
Ich glaube, im Sommer war es wirklich, da muss man schon unterscheiden. Ich glaube, diese Feldzüge im Herbst, das war existenziell. Ohne Kharkiv und Cherson wäre es sich schwer vorstellbar zu sehen, ob die ukrainische Staat in den jetzigen Formen, es wäre eine ukrainische Staat gegeben, aber es wäre sehr, sehr schwer gewesen. Solange die Russen auf dieser Dnipro-Seite waren, haben sie Odessa bedroht. Das ist so wichtig für die ukrainische Wirtschaft. Kharkiv ist so wichtig für die ukrainische Wirtschaft und Gesellschaft. Die Absicherung beider Städte, das ist jetzt entscheidend. Und ich glaube, dieser Angriff, was da jetzt aufgebaut wird, da wird schon erkannt, dass wirklich es gibt diesen blöden Begriff Strategic Depth, strategische Tiefe. Dass die Ukraine wirklich Saporizhia und Südcherson zurückbraucht, um diese strategische Tiefe aufzubauen, diese Truppen wegzudrücken von den Großstädten. Da kann man durchaus auch diskutieren, ob die Ukrainer wirklich Nordluhansk auch wieder erobern müssen, um diese strategische Tiefe für Kharkiv aufzubauen. Das ist jetzt der nächste Schritt, ist jetzt, okay, jetzt ist der Staat in seiner jetzigen Form gesichert worden. Alle Großstädte, alle jetzt immer noch in einer Hand, alle jetzt relativ geschützt. Jetzt geht es darum, die russische Armee so weit wie möglich weg von dieser Städte wegzudrücken. Es kam immer, ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen Raketenangriffen, die tragisch sind, haben wir in Dnipro gesehen, wie furchtbar ein Raketenangriff sein kann. Aber es ist schon etwas anderes, wenn so diese Raketenwerfer in der Nähe sind oder Artillerie, Langstreckenartillerie in der Nähe ist. Das muss alles weggedrückt werden. Und diese immanente militärische Bedrohung. Ne? Saporizhia ist einer der großen ukrainischen Städte. Es ist schon relativ sicher, das ist eine Festung. Aber es ist immer noch innerhalb also 3/4 Stunde, 50 Minuten mit einem Auto von Saporizhia zur Frontlinie. Kupiansk ist immer noch gedroht, das ist so die Stadt vor Kharkiv, das muss alles weg. Die Frage ist nicht, ob Geländegewinne für die Ukraine erzeugt wurden, es ist das Wie. Das ist, was ich jetzt versuche zu unterscheiden. Die Ukrainer könnten durchaus dieses Gelände wieder erobern durch einen Feldzug wie in Cherson, wo sie Stück für Stück das Land zurücknehmen, aber die Russen haben genug Zeit, ihre Truppen rauszuziehen. Und sind damit nicht katastrophal geschlagen worden. Oder man hat eine Situation wie in Kharkiv, das war der andere Feldzug, wo es schon katastrophal für die Russen waren. Es war der Kharkiver Feldzug, das so katastrophal für den Russen aufgelaufen hat. Sie wurden überrollt, es wurden viele gefangen genommen. Hunderte Stücke russisches Gerät würde von den Ukrainern gefangen übernommen. Und das ist, ich glaube, diese wirklich erniedrigend, ne, für selbst erniedrigend. Und das, so ein Verlust, das könnte durchaus, das war der Kharkiver Feldzug war eine Schockwirkung für die Russen. Und es ist das Wie bei diesem Feldzug, das wichtig ist. Was kann eine Schockwirkung auslösen, was Social Media sagt, okay, jetzt, ne, wenn es so weitergeht, können wir nicht mehr.
Jetzt habe ich genau da einen Punkt, weil du sagst jetzt, es braucht diese Schockwirkung. Also ich kenne Putin, seit es ihn gibt, eigentlich immer nur in der Form, wenn ich in der Ecke bin, double down und dann erst recht. Ja, ich verstehe deinen Gedanken, aber es passt nicht zur Persönlichkeit Struktur Putins, da dann nachzugeben.
Ja, aber die Frage ist, ich meine, es ist nicht nur Putin alleine. Ich meine, es ist ein gesamtes wirtschaftliches und gesellschaftliches System. Es ist eben die Frage, die vor ihm liegt jetzt, ist, wenn er nicht double down, destabilisiert er seine eigene Machtstruktur. Die Frage ist, wie weit können wir eine katastrophale Entwicklung für die russische Armee so entwickeln, dass er plötzlich nachdenken muss, wenn ich so weitermache, bedrohe ich meine eigene Machtstruktur. Das ist auch natürlich eine Rationalitätsfrage. Das gebe ich völlig zu.
Naja, das meine ich ja. Genau an dem Punkt kann man ja sagen, um das dauerhaft zu sichern, mache ich es jetzt. Ne? Gehe ich nochmal richtig rein? Gehe ich nochmal weiter?
Der Punkt ist, wenn, nehmen wir zum Beispiel ein so etwas wie der Kharkiver Feldzug, aber auf viel größeren Tableau, sagen wir Nord-Luhansk und Saporizhia zum selben Zeitpunkt. Wenn die Ukraine die Russen überrollen und plötzlich 20, 30, 40.000 russische Kriegsgefangene nehmen, wenn es wirklich ein israelischer Feldzug Feldzug ist, wie in 1967, dann hat Putin wenig in der Hand. Er hat natürlich diese ganzen Mobics, diese mobilisierten Leute und diese ganzen Geräte, die er vielleicht aufbaut in Russland. Aber wenn das wirklich so ein Blitzfeldzug ist, wo die Russen überrollt werden und sie sehr schnell alles verlieren, dann ist das durchaus wahrscheinlicher, dass wenn nicht Putin, mindestens das Militär sich das anschaut und sagt, da gehen sie zu Putin und sagen, okay, wenn du eine Offensive willst, dann musst du bis 2025, 26 warten.
Das wäre ja dann rein von der Vorgehensweise her, dass man jetzt dieses Abnutzungsspiel mitmacht, was die Russen da gerade treiben und dann quasi ihnen vorbereitend da schon ausreichend Verluste zufügt, um dann da reinzurollen. Ne?
Aber das Problem ist, wenn man langsam, ein langsamer Abnutzungskrieg ist ein solcher, dass die Russen Zeit geht, haben wir in Cherson gesehen, abzuziehen und immer noch mit erhobenen Hauptes über den Fluss zu gehen, in dem Fall, und zu sagen, ja, okay, wir haben Land verloren, aber wir haben einen Großteil unserer Truppen, unseren Equipment-Geräte gerettet und wir können immer noch kämpfen. Das ist eher eine Kesselschlacht, sagen wir, wie als die Alliierten die Deutschen überrollt haben in Frankreich in 44, jetzt machen wir zu viel Militärgeschichte wahrscheinlich. Das ist weniger ein Abnutzungskrieg, das ist ein katastrophaler Schlag, die auf einen Blow einen Großteil der Ressourcen, der kampfbereitesten Truppen und Munitionslager und sowas plötzlich aus der russischen Hand wegnimmt und den Russen dann vor einen Intervall stellen, jetzt irgendwann mindestens zu verhandeln. Oder es wird denen wieder mal 8, 9, 10 Monate, 12 Monate, 13 Monate dauern, bis sie überhaupt wieder irgendwelche Offensivkraft wieder aufbauen können. Und das natürlich, Putin will immer wieder eskalieren. Es ist natürlich, er handelt ja auch nicht rational. Es ist ja auch das, was immer bei solchen Sachen vor sich gehen muss. Muss man immer einrechnen, dass, und da gebe ich dir recht, ne, da muss man immer einrechnen, dass er, obwohl alle ihm sagen, wahrscheinlich auch innerhalb der Elite jetzt sagen, wenn du das so weitermachst, wird das auch intern innerhalb Russland größere Schäden ausüben, geht er immer noch weiter. Auf dieser Möglichkeit müssen wir erleben. Nur, ich finde, es ist wahrscheinlicher, dass mindestens das System, wenn nicht Putin selber, wenn sie in einer solchen katastrophalen Situation sind, wo sie plötzlich, wie in Kharkiv, ein Großteil der Kampfkraft weg ist, und sie dann wirklich vor der Wahl sitzen und sagen, oh shit, jetzt, wir brauchen wieder 300, 400.000 Leute zu mobilisieren, das wird uns 10, 15, 20 Monate dauern, bis wir überhaupt eine Offensivkraft jetzt haben, dann ist eine Verhandlungsdynamik wahrscheinlicher, als wenn es dieser langsame Abnutzungskrieg ist, dass die Russen immer wieder Zeit gibt, sich so zurückzuziehen und zu halten und die Offensivkraft, die sie jetzt haben, noch irgendwo zu bewahren, obwohl sie Land verlieren.
Dass das Personal zumindest ausgeweitet werden soll, das sehen wir ja jetzt schon.
Ja, klar.
Also das läuft so schleichend nebenher. Man nennt das nicht wirklich Mobilisierung, aber im Kern ist es das, ja.
Aber die Offensive, die das denen gezwungen hat, es offen zu sagen, auf einen großen Schlag war Kharkiv, weil sie so viel verloren haben da.
Ja.
Und dass die Frage ist, können wir, ich glaube, darauf läuft vieles davon hin, auf diese Planungen, dass, wenn man diese Waffengattungen sieht, was die versuchen, auf etwas hinauszulaufen, der Westen und die Ukrainer, ich glaube, die Deutschen weniger, weil sie eben keine.
Die haben nicht das Denken dafür, ne?
Nee, aber die Franzosen, die Amerikaner, die Briten, die Italiener, die Polen und natürlich die Ukrainer, die suchen nach der Schockwirkung. Was ist dieser Schock? Ich glaube, eine Möglichkeit ist eben dieser klassische Schock, wie in 67. Der große israelische Sieg in 67 war nicht nur, weil sie im Feld vorangekommen sind. Es war die Schockwirkung, dass sie so schnell die gesamte Offensivkraft der Gegner neutralisiert haben. Ne? Und dass die dann saßen, die Syrer und Ägypter da und sagten, oh shit, wir können jetzt weitermachen, aber das wird Monate dauern, bis wir überhaupt was machen können, aber jetzt erkennen wir, dass es aus ist. Aber natürlich war Nasser zum Beispiel ein vernünftigerer Mensch als Putin. Ohne Frage.
Das sind sehr schöne Zitate von Nasser, die auch heute noch exzellent abspielbar sind. Manchmal auch zu dieser Situation. Du, ich würde es an der Stelle eintüten. Was meinst du? Hast du noch was dir wichtig ist?
Nee, ich glaube, das ist das Wichtige. Ich glaube, für mich ist das Wichtige, ist zu vorstellen, dass wir üben auf Russland Druck aus. Diese Vorstellung in Deutschland, dass man übt Druck aus, um einen Krieg zu gewinnen, aber dann der gegnerische Staat wird irgendwie plötzlich so sein, zur Vernunft kommen und alles wird okay und es wieder zu Stabilität finden. Wir müssen damit leben, dass dieser Druck da ist, um Russland zu schaden. Ja, es ist da, um den russischen Staat, um die russische Wirtschaft und das russische Militär zu schaden. Um die Ukraine zu gewinnen und uns abzusichern, müssen wir mit dem Risiko leben, dass Russland in ein sehr, sehr schweres Fahrwasser kommt, wenn es um die interne Stabilität geht. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, sodass, wenn es dazu kommt und womöglich der Krieg aus ist, dass wir durchaus eine Strategie haben, Russland wieder zu einem Punkt zu bringen, wo wir es haben möchten als europäischer Staat, das auch Teil des EU-Systems ist. Wir sollten das als Zielsetzung machen und alles darauf hinarbeiten.
Also ehrlich machen.
Ja, klar. Na, nicht, so zu, nicht so tun, als ob. Also, ja, genau. Ja.
Da fehlt Markus Söder mal, er sagt, das müssen wir uns mal ehrlich machen. Ja. Und mit diesem schönen Gedanken entlassen wir euch jetzt hier aus diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und Alexander Clarkson, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke.
Also dann, bis bald. Tschüss.
Bis heute. Tschüss.